euch ehrlich sagen, ich fand das da ziemlich schwierig, so in diesem ganzen Text so ein Oberthema so zu finden. Ne, so wie ich das Ganze so überschreiben kann. Und so, ich sag mal, müsst ihr euch heute damit abfinden, aber ich denke, ihr seht mir das nach, dass ich heute nicht so ein Oberthema habe. Also predigtechnisch vielleicht nicht so toll, aber nicht so ein Oberthema und dann so strukturiert so die Punkte, drei Punkte oder was auch immer, sondern dass ich einfach aus diesem ganzen Text einzelne Punkte einfach rausgreifen werde und über diese einzelnen Punkte reden werde. Weil das einfach wirklich in diesem, wir werden das gleich einmal komplett einfach lesen, damit wir auch dieses ganze Kapitel einmal gelesen haben, da werdet ihr auch sehen, weil das einfach so viele verschiedene Kleinigkeiten, Dinge sind, werde ich einfach einzelne Punkte rausgreifen und die ein bisschen näher beleuchten. Aber lasst uns einfach zuerst einmal dieses ganze Kapitel lesen, das ist auch nicht allzu lang. 1. Korinther 16. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Darum soll ihn niemand geringschätzen. Geleitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen, doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, ihr wisst, dass das Haus des Stephanas der Erstling von Achaia ist und dass sie sich dem Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss, denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Darum erkennt solche an. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es grüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Das ist mein, des Paulus, handschriftlicher Gruß. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Ja, als ersten Punkt möchte ich gleich die ersten vier Verse nehmen. Und das wird eigentlich auch so der größte Punkt sein. Die ersten vier Verse, wir sehen, dort geht es eigentlich so um das Thema Geld. Das Thema auch in gewisser Hinsicht Umgang mit Geld. Und es sind ja hier ganz konkrete Anweisungen des Paulus an die Korinther. Und da könnte man sich fragen, was hat das jetzt mit uns zu tun? Weil er gibt ja hier wirklich speziell an die Korinther diese Anweisungen. Und was hat das mit uns zu tun? Es ist so, dass es wirklich viele Stellen in der Bibel gibt, die über den Umgang mit Geld reden. Auch Jesus hat sehr viel über den Umgang mit Geld geredet. Also scheint das ein sehr wichtiges Thema zu sein. Es scheint Gott nicht egal zu sein, wie wir mit Geld umgehen. Es ist nicht einfach nur, ja, es ist was Materielles und so weiter, aber dass es Gott nicht egal ist, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und hier ist eben eine Stelle, und da möchten wir ein bisschen näher drauf eingehen. Und hier sind ja sehr viele Dinge impliziert, die man vielleicht nicht so direkt versteht, wenn man das einfach so liest. Er redet hier von Gemeinden in Galatien, er redet davon, Sammlungen durchzuführen nach Jerusalem und so weiter. Deswegen möchte ich kurz den Hintergrund beleuchten von dem, was Paulus hier sagt. Im Galaterbrief, dort haben wir ein Kapitel, wo Paulus eigentlich so seinen Lebenslauf beschreibt, von vor seiner Bekehrung, dann über seine Bekehrung und auch danach die Zeit, wie er dann angefangen hat zu wirken. Und wie er dann, wir hatten das auch vor 2 Wochen, hatte ich das auch schon angesprochen, wie er dann auch einmal nach Jerusalem gegangen ist, um die Apostel zu treffen, um mit ihnen eigentlich so das Evangelium, das er verkündigt, und das Evangelium, das sie verkündigen, so abzugleichen. Zu gucken, ist das eigentlich das Gleiche, also verkündige ich eigentlich das richtige Evangelium, das gleiche Evangelium wie sie, damit ich nicht irgendwie vergeblich laufe. Und er hat das getan, und es stellte sich heraus, ja, sie verkündigen das komplett gleiche Evangelium. Und dann heißt es, dass sie feststellten, dass er eben einfach mit dem Evangelium vertraut ist, für die Heiden es zu verkündigen, also die Nichtjuden. Und Petrus und die anderen Apostel so mehr für die Juden. Das ist der einzige Unterschied, wo der Aufgabenbereich ist. Aber dass es eben das gleiche Evangelium ist, was sie verkündigen. Und das haben sie so festgestellt und reichten sich dann die Hand der Gemeinschaft, dass sie am selben Werk arbeiten, am selben Werk für den Herrn, und sagten dann in Galater 2, Vers 10 heißt es, nur sollten wir an die Armen gedenken. Und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Also in Jerusalem, die armen Geschwister im Glauben, an die sollte Paulus denken. Und er sagt, ich habe mich eifrig bemüht, dies zu tun. Und jetzt befindet sich Paulus ja schon auf seiner dritten Missionsreise, während er diesen ersten Korintherbrief schreibt. Seine dritte Missionsreise. Ich habe da einfach mal eine Karte mitgebracht, damit man sich, wenn ich das einfach nur erzähle, das wäre wahrscheinlich schwierig, sich das vorzustellen oder zu merken. Also seine dritte Missionsreise. Und wir sehen, er ist hier von Antiochien losgezogen. Ihr seht ja die Maus, ne? Genau. Und dann hier, hier steht jetzt Galatien, aber eigentlich Galatien war auch hier so, ne? Er ist also durch Galatien gezogen. Und er schreibt ja hier im 1. Korinther 16, so wie ich es auch für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe, sollen jetzt auch die Korinther handeln. Und das ist er eben, er ist hier durchgezogen, hat die Brüder gestärkt, so heißt es in der Apostelgeschichte, wo wir von dieser Reise lesen. Und er hat ihnen eben auch Anweisungen gegeben für eine Sammlung, Geldsammlung für die Armen in Jerusalem. An die soll er auch denken. Und er ist dann hier bis nach Ephesus gekommen. Und jetzt gerade befindet er sich in Ephesus, wo er diesen ersten Korintherbrief schreibt. Er schreibt also den Brief an die Gemeinde hier in Korinth. Schreibt er von Ephesus aus, an diesem Punkt. Und so wie er jetzt also in Galatien diese Anordnung gegeben hat, so gibt er sie jetzt auch in Korinth. Und wir lesen davon hier im ersten Korintherbrief jetzt an dieser Stelle. Wir lesen auch von diesem Thema in seinem zweiten Korintherbrief, darauf gehe ich auch gleich noch ein, den er ungefähr ein Jahr später geschrieben hat. Da schreibt er auch 2 ganze Kapitel eigentlich über dieses Thema, dieser Geldsammlung. Die werden wir uns gleich auch nochmal anschauen, weil das ja mit diesem Thema zu tun hat. Und dann ist es so, dass er letztendlich hier von Ephesus irgendwann weitergezogen ist, hier rüber, und dann letztendlich über ein Jahr später dann hier in Korinth angekommen ist. Und von Korinth aus, wo er dann hier in Korinth ist, hat er den Römerbrief geschrieben, den wir auch kennen. Und in diesem Römerbrief, da schreibt er eben auch von diesem Thema, dass er diese Sammlung durchführt und nach Jerusalem bringen will. In Römer 15, auch am Schluss des Briefes, dort heißt es, da schreibt dann die Römer, jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien, das ist übrigens hier oben Nordgriechenland, Mazedonien, und Achaia, das ist hier Südgriechenland, wo auch Korinth dann zugehört. Ne? Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Also Paulus schreibt hier von Korinth an die Römer, die ja irgendwo hier hinten sind, schreibt er, ich will jetzt nach Jerusalem reisen, was er letztendlich auch getan hat. Hier ist die Rückreise, der blaue Pfeil, ne? Geht auch wieder hier rum und dann hier nach Jerusalem. Und er sagt, ich will nach Jerusalem reisen und diese Sammlung, wo es Mazedonien und Achaia gefallen hat, die zu veranstalten, für die Armen in Jerusalem, für die armen Glaubensgeschwister in Jerusalem, die will ich dorthin bringen und dann will ich dann schreibt er den Römern, dann will ich zu euch kommen nach Rom und über euch nach Spanien weiterreisen. Und wir sehen hier, er sagt ja, sie sind es ihnen auch schuldig, ihnen zu helfen, materiell zu helfen, mit dem Geld. Und wir sehen das immer wieder eigentlich, im Neuen Testament auch, dass wer geistlich weiterhilft, also wer geistliche Güter weitergibt, der hat einen Anspruch auf leibliche Versorgung. Und da sehen wir dieses Prinzip, dass Gott sich eben kümmert um seine Diener, die das Wort austeilen, die das Evangelium verbreiten. Gott kümmert sich, ihm ist das nicht egal, wie es ihm geht. Und er hat angeordnet, dass denen eben auch leiblich gedient werden soll. Wir haben das auch, falls ihr euch erinnert, im ersten Korintherbrief gehabt, dieses Thema, wo Paulus auch schreibt, in Kapitel 9, das ist jetzt schon einige Wochen her, dort hat Paulus auch geschrieben, wenn wir euch, den Korinthern, die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, also an diesem Recht, etwas für den Leib zu bekommen, sollten wir es nicht viel eher haben? Weil wir euch nämlich die geistlichen Güter gegeben haben. So schreibt Paulus das. Sie haben das Anrecht darauf. Später schreibt er dann noch, und wir haben auf dieses Recht verzichtet. Wir wollten das nicht, aber grundsätzlich besteht dieses Recht. Und das sehen wir immer wieder. Paulus schreibt ja auch jetzt an die Römer, was wir eben gelesen haben, sobald ich ihnen diese Frucht gesichert habe, also diese Frucht der Korinther, der Mazedonier, der Achaia-Gemeinden, diese Frucht, die sie gebracht haben, den Glaubensgeschwistern in Jerusalem. Also ihr Lieben, diese materielle Sache, dieses Geld, diese Geldsammlung, das ist nichts Banales, das ist nicht so mal, ja, irgendwas, was wir unterbewerten dürfen, weil es einfach materiell ist. Nein, das ist etwas sehr Wichtiges, das eine geistliche Dimension hat. Gott ist es wirklich wichtig, dass auch materiell seine Kinder versorgt werden und so weiter, dass man einander auch in diesen materiellen Dingen dient. Das ist nichts Banales. Und es ist ja so, wo Paulus hier nach seiner dritten Missionsreise zurück nach Jerusalem reist, da bekommt er immer wieder hier auf seinen Zwischenstationen von seinen Geschwistern, von den Christen, seinen Geschwistern immer wieder gesagt durch den Heiligen Geist, dass er in Jerusalem in Gefangenschaft geraten wird. Also er bekommt das schon gesagt und er sagt es, der Heilige Geist bezeugt mir von Ort zu Ort, wo ich reise, dass ich leiden werde in Jerusalem. Und ich frage mich immer, warum reist er denn trotzdem hin? Also die Christen, die sagen ihm sogar, mach das nicht, reiß nicht nach Jerusalem, denn dort wirst du gefangen genommen. Der Heilige Geist bezeugt das. Und er macht es aber trotzdem. Und ich frage mich eigentlich, warum? Und ein Gedanke, den ich einfach habe, legt ihn auch nicht so auf die Goldwaage, aber ich frage mich, ob er es eben deswegen gemacht hat, weil ihm das so wichtig war, diesen Auftrag an die Armen zu denken, erfüllen wollte. Dass er das zu Ende bringen wollte. Dass er dieses Geld, er hat es ja gesammelt hier, Und das war wahrscheinlich schon eine Menge. Und das war nicht mal so digital über so ein Konto überwiesen, sondern es musste wirklich gebracht werden. Das war ja gefährlich, ne? Irgendwelche Räuber könnten es stehlen und so weiter. Auf diesem langen Weg könnte es irgendwie veruntreut werden. Das war eine wichtige Aufgabe. Und die wollte er wirklich verantwortlich zu Ende bringen. Das war ihm wirklich wichtig, sodass er das sogar in Kauf genommen hat, gefangen genommen zu werden in Jerusalem. Einfach nur so ein Gedanke. Wir haben das nirgendwo stehen, dass es das der Grund war. Aber das war so mein Gedanke, den ich da hatte. Ja, das ist so dieser Hintergrund, warum Paulus, wo es bei dieser Sammlung drum geht, die Paulus hier jetzt anspricht im 1. Korinther Kapitel 16. Dieser Hintergrund, dass er an die Armen eben denkt, diese Sammlung durchführen lässt. Und jetzt ist es so, er schreibt ja, was die Sammlung für die Heiligen anbelangt. Das klingt so, als ob die Korinther ihn in Bezug auf das vielleicht etwas gefragt haben. Wir wissen ja, dass die Korinther Paulus einen Brief geschrieben haben oder irgendwie anders auch Fragen gestellt haben. Wir haben das schon öfter gesehen, dass er sagt, was ihr mir aber in dem Brief geschrieben habt, darüber, so und so soll es sein. Und dann gibt er Anweisungen. Also die Korinther haben scheinbar einen Brief geschrieben, wo sie gewisse Dinge ihn fragen. Und vielleicht haben auch die Korinther das mitbekommen mit der Sammlung, irgendwie, dass er da in Galatien Anordnungen gegeben hat. Und jetzt haben sie ihm in dem Brief gefragt, hey, wir wollen da auch mitmachen, wir wollen auch eine Sammlung durchführen. Wir werden das nämlich auch im 2. Korintherbrief gleich noch lesen, dass von den Korinthern aus dieses Wollen da war. Und jetzt schreibt er, was das anbelangt, da gebe ich euch die und die Anordnung, wie ihr es machen sollt. Und da geht Paulus jetzt also darauf ein. Und interessant ist, das geschieht nicht einfach irgendwie, diese Sammlung. Also so mal, wir lassen uns einfach mal vom Heiligen Geist führen und schauen einfach mal so in der Art, dass Paulus sagt, wenn ich dann komme, dann sehen wir mal so, was wir zusammenkriegen und so. Nein, Paulus plant das ganz genau. Er gibt da eine Struktur vor, eine Ordnung. Er sagt ganz genau, wie sie es machen sollen, damit das auch alles ordnungsgemäß abläuft und auch funktioniert. Ne, er sagt, sie sollen jeden ersten Wochentag etwas zurücklegen. Ne, das war ja damals mehr so, man hat so von Tag zu Tag gearbeitet und auch von Tag zu Tag seinen Lohn bekommen und den am nächsten Tag auch schon wieder, ich sag mal, ausgegeben, also ausgeben müssen für dann eben gewisse Nahrungsmittel und so. Und da sagt er dann, was dann vielleicht doch übrig geblieben ist am Ende der Woche oder am Anfang der Woche dann, am ersten Wochentag, das legt dann zurück, sammelt das schon mal jetzt, ne? Und dann arbeitet weiter, versorgt euch und so weiter und dann, was dann wieder übrig bleibt, das legt zurück, ne? Und so soll das schon mal gesammelt werden, weil wenn sie jetzt einfach so weiterleben würden und Paulus kommt, dann wer weiß, ob sie dann irgendwelche Rücklagen hätten. Also es soll wirklich geordnet da ablaufen. Und jetzt ist es so, dass Paulus eben irgendwann von Ephesus abreist, hier rüber, über Troas und so weiter, eben hier nach Mazedonien kommt und da eine gewisse Zeit auch zubringt. Und ungefähr ein Jahr später schreibt er hier von Mazedonien aus den 2. Korintherbrief an die Korinther. Da sind auch gewisse Dinge vorgefallen, die er da anspricht, aber darum geht es jetzt heute nicht. Es geht darum, er schreibt jetzt von hier aus dann diesen 2. Korintherbrief. Ungefähr ein Jahr später. Und in Kapitel 8 und 9, da lesen wir auch nochmal, da spricht er nochmal diese Sammlung an. Und da möchte ich auch einige Verse daraus lesen, weil es sehr interessant ist, was er dazu sagen hat. Also 2. Korinther 8. Ich lese mal ab Vers 1. Dort heißt es, wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens, wo er ja gerade ist, gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Hier ist schon echt interessant. Also er beschreibt davon, wie diese Gemeinden in Mazedonien so einen Eifer hatten. Wir wollen auch etwas für die Armen in Jerusalem geben. obwohl sie selbst gerade scheinbar Mangel irgendwie hatten. Aber sie wollten unbedingt etwas geben und sie haben Paulus quasi gezwungen, das anzunehmen. Ne? Und hier sehen wir in Vers 5, diesen letzten Vers, den ich gerade gelesen habe, eigentlich schon das Wichtigste. Sie haben sich selbst hingegeben und zwar zuerst dem Herrn. Und ihr Lieben, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir uns zuerst einmal dem Herrn völlig hingeben müssen. Wenn wir das nicht tun, ihr Lieben, dann bringt dieses Thema, was ich jetzt gerade hier anspreche, das bringt gar nichts. Wenn wir nicht dem Herrn hingegeben sind, dann kann ich hier von hier vorne noch so viel sagen, euch mitteilen, aus der Bibel heraus und so weiter. Es wird nichts bringen. Es wird keine Auswirkung haben. Wenn wir aber zuerst dem Herrn hingegeben sind, wenn wir völlige Hingabe an den Herrn haben, dann kann es sein, dass dort noch gewisse Punkte sind, die wir noch lernen müssen, die wir vielleicht noch nicht wissen, wo wir noch lernen müssen, wie sollten wir das tun. Aber die Hingabe ist da und dann kann man auch natürlich lernen und diese Dinge dann eben zum Beispiel, was jetzt diesen Umgang dann mit Geld angeht, das kann man ja alles lernen, korrigieren oder wenn da vielleicht etwas noch falsch ist bei uns oder so weiter und so weiter. Das kann alles geklärt werden. Aber zuerst muss diese Hingabe da sein. Diese Hingabe an den Herrn. Weiter heißt es, sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, so wie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Kommt euch das bekannt vor, dieser Vers? Haben wir eben gesungen, richtig. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Und ihr Lieben, hier sehen wir eigentlich, Gott, Christus, hat uns zuerst geliebt. Und er hat uns eigentlich in dieser Hinsicht ein Vorbild hinterlassen. Wir haben das ja eigentlich schon eben in der Einleitung von André sehr ausführlich behandelt gehört. Was hat Christus eigentlich für uns getan? Was hat er aufgegeben? Er, der Gott war, der Gott gleich war und alles aufgegeben hat und arm wurde, damit wir reich würden. Also er war bereit, arm zu werden. Er war bereit, sein Reichtum aufzugeben für uns. Und da ist eigentlich das unser Vorbild, was Paulus hier eigentlich auch als Argument gebraucht, warum es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass es auch bei den Korinthern reichlich ausfällt, diese Sammlung, diese Freigebigkeit. Und jetzt sagt er, und ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt. Dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Also er sagt, voriges Jahr hat euer Wollen angefangen, also dieses, dass sie die Sammlung durchführen wollen. Davon haben wir ja gelesen. Die haben ja quasi Paulus da gefragt. Das war vor einem Jahr mit dem ersten Korintherbrief. Und dort haben sie auch das Tun schon angefangen. Sie haben wahrscheinlich auf Paulus Anordnungen gehört, haben schon angefangen, jeden ersten Wochentag was zur Seite zu legen. Und jetzt sagt er, es ist aber jetzt auch wichtig, dass ihr das Tun vollbringt, also zu Ende führt. Damit nicht nur einfach diese Bereitschaft da ist, sondern auch dann das Vollbringen. Und das ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur etwas will, machen will, sondern es eben auch vollbringt. Vielleicht kennt ja dieses Gleichnis von Jesus mit den zwei Söhnen, wo der Vater den zwei Söhnen sagt, geht auf das Feld arbeiten. Und der eine Sohn sagt, jo, mach ich. Und geht letztendlich nicht. Und der andere sagt, nö, ich will nicht, keine Ahnung, ich habe keine Lust. Und letztendlich reut es ihn aber und er tut es trotzdem. Er tut es doch. Und Jesus fragt dann, wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Der, der zuerst gesagt hat, aber es dann doch nicht getan hat, oder eben der nicht gesagt hat, nein, aber es dann doch tut? Wer eben der Zweite? Der Erste hat zwar seinen Willen bekundet, ist aber dann doch nicht getan. Und so sagt Paulus hier auch, es ist wichtig, eben nicht nur zu wollen, sondern auch zu vollbringen. Und ich denke, auch ich muss mich da an die Nase packen immer wieder, dass ich eben nicht nur Pläne habe, nicht nur irgendwas anfange, sondern es auch vollende. Und da sind wir alle, denke ich, aufgefordert, das zu tun. Und da können wir alle, denke ich, lernen. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig, entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Also er sagt, es geht darum, jemand ist wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Also du kannst natürlich nur das geben, was du hast. Und wenn du das bereit bist zu geben, dann bist du wohlgefällig. Du bist nicht erst wohlgefällig, wenn du eine ganz bestimmte Summe gibst, die du aber gar nicht aufbringen kannst. Und wir sehen das auch bei der Witwe, wo Jesus im Tempel sitzt und dann kommen da Leute und schmeißen, also ganz viele reiche Leute, die schmeißen viel Geld in den Opferkasten. Und dann kommt da eine Witwe, die schmeißt so zwei Schärflein, heißt es, Schärflein rein. Ich weiß nicht, das sind vielleicht ein paar Euro nur. Und Jesus sagt, wer hat am meisten gegeben? Die Frau, die Witwe, obwohl sie eigentlich am wenigsten gegeben hat, hat sie am meisten, weil sie hat alles gegeben, was sie hatte. Die anderen haben aus ihrem Überfluss nur so ein bisschen gegeben. Und deswegen, und diese Frau war Gott wohlgefällig, nämlich entsprechend dem, was sie hatte. Es war ja nicht entsprechend dem, was sie nicht hatte. Man könnte jetzt sagen, sie hat nicht so viel gegeben wie die anderen und deswegen ist sie Gott nicht wohlgefällig. Nein, sie ist Gott wohlgefällig, weil sie das gegeben hat, was sie hatte. Und hier sehen wir auch, es geht nicht darum, zu geben und dann selber Mangel zu leiden. Er sagt ja, nicht damit andere Erleichterungen haben, ihr aber Bedrängnis. Darum geht es nicht, sondern so, wie es gerade nötig ist. Jetzt haben wir ein bisschen mehr, dann können wir etwas abgeben an die, die weniger haben. In einer anderen Lebenssituation werden die vielleicht mehr haben und wir gerade Mangel und dann werden sie uns aushelfen. Und so findet ein Ausgleich statt. Da fließen gewisse Geldströme, aber das ist halt der Punkt. Der Sinn des Lebens, unseres Lebens hier auf der Erde, diese, keine Ahnung, im Durchschnitt 80 Jahre, die wir hier haben, da geht es nicht darum, möglichst Geld zu sammeln und Geld zu wirtschaften und so weiter, sondern das Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Wir haben einen anderen Auftrag und den sollen wir ausführen, unseren eigentlichen Sinn des Lebens. Und da sind gewisse Geldströme nötig, ja. Und die geschehen dann auch, okay. Aber so wie es halt einfach nötig ist, aber es ist nicht unser Ziel, irgendwie, ja, eben reich zu werden, möglichst Geld zu sammeln und so, sondern das Geld einfach als Mittel zum Zweck zu sehen. Denn was ist schon das Geld? Und ja, bei so einem langen Leben, ich sag mal, selbst innerhalb von ein paar Monaten oder Jahren, kann es passieren, wenn man so vor sich hin lebt, sage ich mal so, kann es passieren, dass bei einem sich so der Schwerpunkt verschiebt. So wonach, also wofür lebe ich eigentlich? Wonach richte ich mein Leben aus? Das kann sich so verschieben, das kann abgleiten, auch unmerklich, ne? So nach und nach, so ganz langsam, sodass ich irgendwann anfange, doch fürs Geld zu leben eigentlich, doch für den Job, für die Karriere und so weiter. Das ist so ein schleichender Prozess und da ist es wichtig, dass wir uns immer wieder selbst überprüfen, eine Überprüfung unterziehen, worauf ist mein Leben ausgerichtet? Habe ich jetzt angefangen, schon doch für das Geld zu leben, für gewisse Dinge, für meinen Job und so weiter? Oder muss ich dann eben wieder zurück zu dem Eigentlichen und das Geld für das Reich Gottes gebrauchen, einfach. Einfach gebrauchen. Ich möchte jetzt noch ein paar Verse lesen aus Kapitel 9 im zweiten Korintherbrief. Dieses Thema zieht sich ja weiter. Kapitel 9 ab Vers 6 bis 8 lese ich noch. Dort heißt es: Das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Diese Verse, ihr Lieben, die werden vielleicht ganz oft so als Druckmittel benutzt, ne? Also eigentlich missbraucht, ne? Zu sagen, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. So, los, gebt, ne? Den hat Gott lieb. Aber wenn man das tut, das ist falsch, das darf man nicht. Darum geht es hier nicht. Denn es soll nicht heißen, Paulus geht es nicht darum zu sagen, einen fröhlichen Geber, den hat Gott lieb. Also das ist der, den Gott lieb hat und die anderen nicht so in dem Sinne, sondern ihm geht es darum, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du das nur aus Pflichtgefühl tust, zu geben, daran hat Gott kein Wohlgefallen. Dann lass es einfach lieber sein, weil es bringt nichts. Dann hast du wenigstens das Geld für dich, sage ich mal. Weil Gott bringt das nichts und er hat keinen Gefallen daran. Und Gott braucht dein Geld auch nicht. Ihm gehört alles. Ihm gehört alles auf der Welt. Aller Reichtum. Alles Geld, alles Gold, alles Silber. Und er könnte so machen, da hätte er noch mehr. Er braucht das Geld nicht, sondern er freut sich, wenn jemand aus Liebe und Hingabe es gibt. Weil er Gott liebt und es deswegen fröhlich gibt, weil er sich bewusst ist, was Gott für ihn getan hat. Und wenn du das gibst, wie gesagt, Gott braucht das ja gar nicht, aber da freut er sich. Da freut er sich, weil er sieht, du gibst es aus Liebe zu ihm. Aber Paulus spricht hier dennoch eine Tatsache an. Er sagt, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Und das ist eine Tatsache, die wir hier vor Augen gestellt bekommen, die man vielleicht anzweifeln könnte. Ist das wirklich so? Und halt auch, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Ne? Wer im Segen sät, wird im Segen ernten. Ist das wirklich so, ne? So, dass wenn ich jetzt viel gebe, letztendlich auch irgendwie viel Gewinn davon habe oder so? Ich denke, wir unterbewerten oft Materielles viel zu sehr. Das Materielle, das ist, wie ich schon vorher sagte, das ist nichts Banales, wenn wir diese materiellen Dinge auch, also Dienste leisten an anderen. Gott ist das wirklich wichtig, dass wir auch materiell uns unterstützen und das hat Auswirkungen bei Gott. Und es ist so wie in der Landwirtschaft, sagt Paulus hier, wenn du nur mal so ein bisschen Samen streust, was glaubst du nach ein paar Wochen oder Monaten dazu bekommen? So ein kleines Häuflein vielleicht. Aber wenn du so ordentlich ausstreust, das dauert natürlich ein paar Wochen, Monate, bis es gewachsen ist und alles, aber dann wirst du eine reiche Ernte haben. Und wir bekommen hier diese geistliche Dimension da geoffenbart von Gott, von Paulus in diesem Fall, dass es tatsächlich so ist, wenn wir bereit sind, eben nicht geizig zu sein, sondern wirklich zu geben, wir werden da wir werden das nicht bereuen. Wir werden keine Not leiden letztendlich. Wir werden keinen Mangel haben. Ich denke, viele von uns können das bezeugen. Oder? Also ich kann es bezeugen, dass auch, also wir mussten noch nie Mangel leiden. Und ich denke, viele andere hier dürfen das auch bezeugen, dass sie, obwohl sie immer wieder viel auch gegeben haben, noch nie Mangel leiden mussten. Und so Gott versorgt, Gott kümmert sich. Das sagt ja Paulus hier. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden. Also für Gott ist das kein Problem. Wenn du viel gegeben hast, wieder dafür zu sorgen, dass du deswegen aber keinen Mangel leidest. Das ist Gott. Er kann dir alles geben. Ja, ihr Lieben, es gibt über dieses Thema sehr viel zu sagen. Dieses Thema Geld, da kann man wirklich, da kann man wirklich sehr viel drüber entnehmen aus der Bibel. Ich möchte das hierbei jetzt so belassen, einfach mal zu schauen, was Paulus hier angesprochen hat. Und möchte jetzt einfach uns fragen, wie ist das bei uns mit dem Geld? Zuerst einmal, aber wie ist unsere Hingabe eigentlich an den Herrn? Denn wie schon gesagt, das ist das Allererste. Das Allererste, was bei uns stimmen muss. Dass wir diese Hingabe haben, dass wir aufgrund dessen eigentlich, was wir heute morgens auch von André gehört haben, wo wir uns bewusst werden, was hat Gott eigentlich für uns getan? Was sind wir ihm eigentlich schuldig? Oder wir haben allen Grund, Christus zu lieben. Und wenn wir diese Hingabe haben, dann wird der Rest auch kein Problem sein. Und dann als nächstes so die Frage, wie ist das bei uns mit dem Geben? Planen wir das bewusst ein? So wie Paulus hier auch diese Anordnung gibt, so ganz das einzuplanen. Ne? Planen wir das bewusst ein, dass wir eben auch geben? Und wie viel sind wir bereit zu geben? Wenn wir einfach mal überlegen, wie viel sind wir bereit für unsere Bedürfnisse zu geben, für das, was wir gerade wollen und so weiter, immer wieder im Laufe der Tage so, was sind wir bereit, Geld auszugeben für unsere Dinge? Was sind wir eigentlich bereit, Geld zu geben für das Reich Gottes? Für die Gemeinde, für Bedürftige, für den, der es gerade braucht und so weiter. Was sind wir da bereit zu geben? Sind wir da vielleicht noch zu zurückhaltend? Aber bei uns, da haben wir kein Problem mal hier. Amazon, 100 Euro oder irgendwas. Ich denke, da können wir uns einfach ein paar Gedanken machen. Soweit zu diesem ersten Punkt. Ich habe ja auch gesagt, das wird so der längste sein. Ich möchte jetzt auf die Verse 13 und 14 eingehen. Ich habe ja gesagt, ich pick einfach so einige Sachen aus diesem Text raus. 13 und 14, ich lese einfach nochmal. Da sagt Paulus, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Also hier sind einfach so einige Anweisungen, wo wir eigentlich sehen, die werden den Gemeinden immer wieder gegeben. Also auch in den anderen Briefen im Neuen Testament immer wieder, immer so diese Anweisungen, ganz oft, die wir jetzt hier gelesen haben. Ja, und ihr Lieben, es ist so, wir haben es immer wieder nötig, an diese Dinge erinnert zu werden, an diese Anweisungen. Wir haben es einfach nötig. Und deswegen ist es gut, dass wir das auch immer wieder lesen. Wir sollen wachen, sagt Paulus als Erstes. Wacht. Also wir sollen wirklich... Es ist wirklich etwas auf der Hut sein, eben nicht zurücklehnen und irgendwie entspannen. Es ist wirklich etwas Wichtiges, auf der Hut zu sein, denn der Teufel lauert auf solche Gelegenheiten, wo wir unachtsam sind, wo wir nachlassen, wo wir einschlafen. Und auch da wir in der Endzeitrede von Jesus, ne, auch ganz oft dieses Wacht, also das ist wirklich... ich weiß nicht, vielleicht nervt es den einen oder anderen von euch, das immer wieder zu hören, auch hier vielleicht von der Kanzel, keine Ahnung, aber es ist halt wirklich eine ernste Sache. Es ist nichts, womit man spielen darf. Und ich muss sagen, ich, ehrlich gesagt, ich freue mich immer wieder daran, erinnert zu werden. Ich freue mich, weil es ist nun mal so, man vergisst so Dinge so schnell. Ich auch. Ich vergesse das immer wieder im Alltag. Geht das ganz schnell so unter, dass man eben so ein bisschen lasch wird dann, ne? Dass man zu sehr doch entspannt, sage ich mal. Also, verstehe das nicht falsch, wir dürfen auch Ruhezeiten haben. Es geht ja nicht um Ruhe oder Nicht-Ruhe, sondern eben wachsam zu sein in unserem Glaubensleben dass der Teufel uns nichts anhaben kann. Und weil man das eben so schnell vergisst, freue ich mich wirklich immer wieder, einfach daran erinnert zu werden. Ich persönlich finde das nicht schlimm, sondern freue mich. Weil wir sind nun mal Menschen. Wir sind auf Erinnerung angewiesen. Es ist so, wir vergessen Dinge. Wir sind auf Erinnerungen angewiesen. Und das ist auch was ganz Normales. Es ist auch was ganz, das ist auch in Ordnung. So hat Gott das, denke ich, auch eingerichtet. Immer wieder, dass wir immer wieder erinnert werden. Die Apostel haben nichts anderes gemacht. Sie haben die Gemeinde immer wieder an gewisse Dinge erinnert. Und das ist einfach ganz wichtig. Steht fest im Glauben. Das hatten wir eigentlich auch schon vor 2 Wochen, wo ich über den Anfang von 1. Korinther 15 gepredigt habe. Eben dieses Gegründetsein im Wort, feststehen im Glauben, daran festhalten auch. Das hatten wir da eigentlich schon. Eben, dass wir wirklich gegründet sind und nicht wie ein Blatt im Wind hin und her geweht werden, ne? Sondern wirklich feststehen. Und da einfach auch die Frage so, wollen wir das eigentlich? Wollen wir in unserem Glaubensleben herausgefordert werden? Dinge zu überprüfen auch bei uns? Oder wollen wir eigentlich am liebsten immer nur das Gleiche hören, gesagt bekommen und dann einfach das, was so schön für uns klingt, was wir sowieso gern annehmen und so weiter? Oder wollen wir auch eben herausgefordert werden, damit wir wirklich gegründet werden, immer, immer stärker, immer fester gegründet werden im Glauben auch. Seid mannhaft. Das meint eigentlich, also mutig zu sein. Ich habe gelesen in einem Wörterbuch, wo es hieß, in dem Sinn, dass man für einen Mann erstrebenswerte Eigenschaften aufweist. Also das meint dieses, seid mannhaft. Und also mutig zu sein. Und ihr Lieben, wir dürfen mutig sein. Das ist auch eine Sache, die auch ich mir selbst sagen muss, mutig zu sein, denn wir dürfen mutig sein, denn wer steht denn eigentlich hinter uns? Unser großer Gott, unser Vater, der steht hinter uns und wir dürfen mutig sein. Wer sind wir? Wir sind Kinder Gottes. Unser Vater ist bei uns. Wer kann uns da was anhaben? Wenn wir uns das eigentlich immer wieder vor Augen führen, dann haben wir allen Grund zu sehen, dass wir mutig sein dürfen. Seid stark. Ich möchte da aus Psalm 31 den letzten Vers lesen, weil da kommt eigentlich genau diese beiden Worte auch so hintereinander vor, wie es hier ist. Seid mannhaft und seid stark. Kommen genau da im Psalm 31 so vor, als ob Paulus es von da abgeschrieben hat sozusagen. Und in diesem Psalm geht es eigentlich davon, dass er von Feinden umgeben ist, bedrängt wird von außen die ganze Zeit und wirklich Not hat. Und dann heißt es am Schluss, seid stark. Es heißt, eben so wie es auch in 1. Korinther 16 heißt, seid mannhaft und eure Herzen seien stark, ihr alle, die ihr auf den Herrn hofft. Also eben dieses, seid mannhaft und eure Herzen, in diesem eure Herzen seien stark, ihr alle, die ihr auf den Herrn hofft. Eben, wenn wir auf den Herrn hoffen, auf den Herrn harren, dass wir wissen, er wird uns nicht im Stich lassen, wenn wir an ihm festhalten, wenn wir eben auf seine Hilfe hoffen, dann wird er uns nicht, enttäuschen. Er wird uns nicht im Stich lassen. Und dann dürfen wir auch angesichts dieser Bedrohungen von außen eben mannhaft, mutig und stark sein. Und als letzte Anweisung dort in diesen Versen, 1. Korinther 16, alles soll unter euch in Liebe geschehen. Das ist eigentlich, fasst Paulus das hier nochmal zusammen, ein Kapitel, das er schon vorher geschrieben hat in diesem 1. Korintherbrief. Welches Kapitel? 13. 1. Korinther 13. Ja, mit der Liebe. 1. Korinther 13 fasst er eigentlich hier auch nochmal in diesem einen Vers zusammen. eben, dass alles in Liebe geschehen soll. Denn wenn es nicht in Liebe geschieht, was wir auch da tun, auch diese ganzen Dinge, die er hier anordnet und so weiter, dann bringt es nichts. So, wir hatten das ja in 1. Korinther 13. Alles soll in Liebe geschehen. Jetzt möchte ich auf einen weiteren Vers eingehen, und zwar Vers 20. Das heißt, es grüßen euch alle Brüder, grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Mit einem heiligen Kuss. Wenn man sowas liest, wie diese Anweisung von Paulus, was wird da meistens ganz schnell gesagt? Wie bitte?
Kultur,
ne? Das ist die Anweisung, die galt für die Korinther damals. Weil das war deren Kultur sowieso. Also die haben sich sowieso zur Begrüßung oder zum Gruß halt geküsst. Und deswegen ist das einfach nur Kultur. Das hat für uns eigentlich jetzt nicht mehr so die Bedeutung, diese konkrete Bedeutung. Und da frage ich mich inzwischen, ich habe das früher auch gesagt übrigens, aber inzwischen frage ich mich, woher weiß man das eigentlich? Dass das die Kultur war. Hat man sich damit beschäftigt? Also wir gehen einfach so davon aus, wir sagen das ganz schnell so, ne? Kultur. Aber habe ich mich wirklich da mal beschäftigt? Habe ich mich da in historische Dokumente und was weiß ich alles eingelesen, die das bezeugen, dass die Kultur so war? Weil 2000 Jahre später, was weiß ich, wie die Kultur da war? Sowas wissen wir eigentlich nur aus historischen Zeugnissen. Deswegen habe ich da wirklich mal geforscht, ob das wirklich die Kultur so war. Und die Frage ist natürlich, warum machen wir das? Ne? Warum sagen wir ganz schnell so Kultur?
Wir wollen das nicht.
Weil wir es nicht wollen. Das sind so Dinge, nee, lieber nicht, Kultur. So, ne? Die schmecken uns nicht. Aber da frage ich mich, wenn es sowieso die Kultur war, warum muss Paulus das dann explizit sagen, anordnen? Grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Weil ich würde ja auch nicht, wenn ich euch jetzt einen Brief schreibe und ich sage, grüßt euch untereinander, würde ich ja nicht schreiben, grüßt euch einander, indem ihr euch die Hand gebt. Weil das ist ja unsere Kultur. Also so, wir haben ja so mit Hand geben und so, das ist ja das Normale. Und da würde ich ja jetzt nicht schreiben, grüßt euch einander, indem ihr euch die Hand gebt. Das ist doch total... Wie bitte?
Mit
heiliger Handgebung. Genau. Ja, wie auch immer. Aber das würde ich ja nicht schreiben, oder? Weil es eigentlich selbstverständlich wäre. Oder ich überlasse es halt euch und eurer Kultur, wie ihr es macht. So. Das wäre ja dann gar nicht nötig. Und wir sehen, also ich habe es 5-mal im Neuen Testament gefunden, dass diese Anweisung gegeben wird. Im Römerbrief, im 1. Korintherbrief, im 2. Korintherbrief und im 1. Thessalonicher Brief, dass Paulus diese Anweisung gibt, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Also das waren jetzt 4-mal, wo es heißt, mit dem heiligen Kuss. Und übrigens heilig, das meint ja eben nicht profan, also alltäglich. Profan ist das Gegenteil von heilig, so alltäglich, ne? Sondern eben heilig. Wenn es sowieso in der Gesellschaft gang und gäbe wäre, dass man sich zur Begrüßung küsst, dann wäre es ja kein heiliger Kuss. Dann wäre es ja nicht heilig, weil es wäre normal, alltäglich in der Gesellschaft. Ja, und das 5. Mal in 1. Petrus, da spricht er von dem Kuss der Liebe. Ich habe mich gefragt, weil es gibt ja keine Erklärung dazu, warum sie das machen sollen. Ich habe mich halt gefragt, warum sollen sie eben mit diesem Kuss einander grüßen? Und ein Gedanke, den ich hatte, legt auch das jetzt nicht auf die Goldwaage, einfach nur ein Gedanke, den ich hatte, warum es sein könnte, warum es wichtig ist, dass vielleicht die Christen sich wirklich mit einem Kuss grüßen, dass, wenn ich überlege, wenn das etwas ist, was ich grundsätzlich mache mit den Brüdern, und wenn ich dann einen Konflikt habe mit einem Bruder, sag ich mal, vielleicht auch einseitig, dass ich etwas plötzlich gegen ihn habe, dann wäre es ja so, dass ich eigentlich gewisse Hemmungen dann hätte. Also eigentlich ist es normal, sagen wir mal. Und dann, wenn ich aber gegen diesen einen Bruder dann was habe, dann hätte ich ja schon Hemmungen, diesen so, ja, das ist ja in gewisser Weise auch intim, diesen intimen Kuss ihm zu geben. Und dann wäre ich ja quasi gezwungen, ich müsste mir eine bewusste Entscheidung treffen, oder es wäre ein Ansporn eben, dass ich ihm dennoch diesen Kuss gebe, beziehungsweise auch überhaupt erstmal das kläre, was ich mit ihm habe, gegen ihn habe, diesen Konflikt, dass ich da angespornt bin, den zu klären, damit das eben, weil es ist ja sonst irgendwie plötzlich, es ist eigentlich normal, diesen Kuss zu geben, aber dann plötzlich nicht. Und da sind wir angespornt, eben diese Dinge dann zu klären. Und das ist ja auch etwas, wie es unter Christen sein sollte, dass wir einander in Frieden leben. Eben Dinge, wenn sie aufkommen, wir sind ja auch Menschen, wenn sie aber aufkommen, dass wir sie schnell klären. Einander vergeben und gemeinsam in Liebe weiterleben. Das ist einfach nur so ein Gedanke, wo ich denke, das könnte vielleicht ein Grund sein, warum diese Anweisung da ist, das so zu tun. Entgegen der Gesellschaft eigentlich. Und deswegen, also ich würde das inzwischen eigentlich schon als Gebot sehen. Ich würde halt sagen, schon nur unter dem gleichen Geschlecht. Und man kann es ja auch auf die Wange machen, ne? Muss ja nicht auf den Mund sein. Aber schon irgendwie so als Gebot. Und ich sage mal so, ich bin auch bereit, sage ich mal, das zu machen. Wir machen das ja auch schon mit einigen Brüdern so. Ne? Einfach, weil wir das so sehen. Weil wir sehen eigentlich, das ist ja ein Gebot von Paulus. Den kannst du nicht mit Kultur wegerklären. Aber weil das natürlich kritisch ist, können wir das jetzt nicht als Ordnung aufstellen. Machen wir auch nicht. So ein kritisches Thema ist. Aber einfach deswegen, ich dachte, weil das jetzt hier einmal vorkommt in diesem Bibeltext, ich hätte jetzt nicht einfach so meine Predigt darüber gemacht, aber weil es jetzt hier vorkommt, spreche ich das einfach mal an, diesen Vers, nehme ihn auch mit rein, dass man einfach mal auch für euch als Gedanke, ne, das muss ja, letztendlich muss es jeder selbst wissen, wie er dann damit umgeht, aber einfach mal auch als Anregung, wie das zu sehen ist. Genau. Und als letzten Punkt, letzten Vers, möchte ich Vers 22 kurz beleuchten oder darauf eingehen. Dort schreibt Paulus, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Ja, bei all diesen Dingen, die wir vielleicht heute gehört haben, die wir auch immer wieder halt hören, im Gottesdienst, in den Predigten und so weiter, aber bei all dem, worum geht es eigentlich, ihr Lieben, worum geht es? Es geht darum, den Herrn Jesus zu lieben. Es geht darum, ihn zu lieben. Und ich habe es ja auch schon gesagt, wenn das nicht ist, wenn wir den Herrn Jesus nicht lieben, dann bringen diese ganzen Anweisungen auch nichts. Dann bringen sie nichts. Dann sind sie total hinfällig. Und wir sehen hier, wie wichtig es ist, ihn zu lieben. Denn wer ihn nicht liebt, der ist verflucht. Ja, wir haben, ihr Lieben, wir haben genug gesehen, wie viel Grund es eigentlich gibt, den Herrn Jesus zu lieben. Heute morgens wurde es uns nochmal richtig deutlich, ausführlich deutlich gemacht von André. Schon allein das, und das ist ja, André, du wirst ja auch sagen, das ist ja nur das Mindeste, was man sagen konnte. Ne? Also man kann es gar nicht, man kann das nicht ausschöpfen. Ne? Aber schon allein das, schon allein da, bei dem bisschen sehen wir, wie viel Grund wir haben, ihn zu lieben, ihr Lieben. Und daran erinnern wir uns ja auch oder wollen uns eigentlich jede Woche erinnern, im Gedächtnis mal. Deswegen machen wir es. Auch da wieder, weil wir es eben nötig haben, uns auch daran zu erinnern. Ihr Lieben, er hat uns zuerst geliebt, sogar als wir ihn noch gehasst haben. Als wir ihn noch gehasst haben, da hat er schon das vollbracht. Dort ist er diesen Weg gegangen ans Kreuz, hat es getan. Und lasst uns da immer mehr eintauchen, damit wir ihm noch mehr hingegeben sind. Und auch als Gemeinde ihm noch mehr hingegeben sind, dass wir eine hingegebene Gemeinde werden. Ich denke, da ist noch viel Potenzial nach oben. Aber lasst uns da gemeinsam wirklich dran arbeiten und dass wir wirklich mit Hingabe leben, auch als Gemeinde. Und in dem Zusammenhang schreibt Paulus Maranatha. Das ist aramäisch und heißt unser Herr kommt. Oder beziehungsweise als Aufforderung so unser Herr, komm. So es kann beides sein. Und das ist es ja, wenn wir Christus lieben, dann haben wir diese Sehnsucht nach ihm, dann haben wir diese Sehnsucht, dass er kommt. In dem Zusammenhang schreibt Paulus, Maranatha, unser Herr kommt oder unser Herr, komm. Ja, ihr Lieben, lasst uns immer wieder unser Leben überprüfen. Wonach strebe ich? Wem oder was gebe ich mich hin? Ist es die Arbeit? Ist es das Geld? Ist es das Hobby? Ist es der Urlaub oder was auch immer? Wofür lebe ich? Oder ist es eben der Herr Jesus, dass ich ihm hingegeben bin und nicht den anderen Dingen? Und wenn das der Fall ist, dann wird sich auch unser Eifer und unser Bemühen ändern. Ja, in dem Sinne, Maranatha.